ARD.
Hallo, ich bin Sonja Marx. Herzlich willkommen zu Fragen an den Autor. Heute als Fragen an die Autorin. Und mit diesem Unterschied sind wir schon mittendrin im Thema, denn Frauen haben in Deutschland eine Lebenserwartung von 83 Jahren zurzeit, Männer von 78 Jahren. Das bezieht sich jetzt auf Kinder, die jetzt gerade 3 sind, so ungefähr, geboren 2022. Und um diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen und was er für die Gesundheit und die Langlebigkeit von Frauen ausmacht, geht es jetzt. Wie Frauen länger leben, das Geheimnis weiblicher Longevity heißt das Buch. Und wir machen uns auf die Suche nach diesem Geheimnis mit Professor Dr. Sandra Eifert. Sie ist Herzspezialistin am Herzzentrum in Leipzig. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Hallo Frau Eifert. Frauen, habe ich jetzt schon von vielen Männern gehört, wenn ich erzählt habe, worauf ich mich hier vorbereite. Ach, die leben doch ohnehin schon länger. Warum müssen die denn noch länger leben? Also so ganz überspitzt formuliert. Warum leben Frauen eigentlich länger?
Frauen haben einen klaren biologischen Vorteil. Also diese Vorteile sind vor allem biologisch begründet, haben aber auch was mit dem Lebensstil zu tun. Zum einen ist es so, dass wir biologisch vielleicht auch aufgrund der reproduktiven Aktivität, also der Gebärfähigkeit, dass wir einfach bestimmten Anforderungen im Leben standhalten müssen, damit wir die nächste Generation sichern. Und wir haben dann klare biologische Vorteile. Also wir haben bei den Geschlechtschromosomen ein doppeltes X. Die Männer im Unterschied haben X und Y. Dieses X-Chromosom kodiert oder hat 1500 Gene, die für Herz, Hirn und Immunfunktion stehen. Und wir haben also 2 davon. Das ist wirklich ein Vorteil. Das bedeutet nämlich, wenn eins dieser Gene auf den Chromosomen mal ausfallen sollte oder vielleicht fehlangelegt wurde, kann das andere einspringen. Diesen Vorteil haben die Männer nicht. Ja, und dann ist es auch so, dass wir längere Schutzkappen über diesen Chromosomen haben und die Länge dieser Schutzkappen, dieser sogenannten Telomere, bestimmen, wie lange eine Lebensspanne eines Menschen ist.
Die Mails, die jetzt schon gekommen sind, da sieht man schon dieses Thema, das ist sehr emotional, sage ich jetzt mal. Der Herr Heinz, Harald Heinz aus Ensdorf hier im Saarland, der sagt schon, das ist aber ganz dünnes Eis hier, Frau Marx. Wer sagt denn das, dass Frauen länger leben? Und bringt dann gleich Gegenbeispiele. Ein Freund von ihm hat lange zu viel Alkohol getrunken, über Jahrzehnte Alkoholiker gewesen, hat dann noch vor 10 Jahren die Kurve gekriegt und dessen Vater wurde gerade 96 Jahre. Dann gibt's noch einen anderen, den er auch 96, ein weiterer Mann, den er kennt, über 100 Jahre alt geworden. Und er sagt, woher kommt denn das? Das ist doch und er sagt so, das ist sexistisch, das zu sagen.
Sexistisch ist vielleicht eher die Tatsache, dass die Medizin viele Jahrzehnte am Mann komplett orientiert war. Der Patient ist im Deutschen männlich und so werden alle behandelt. Und so war das tatsächlich bis mindestens Mitte der 90er Jahre. Die Geschlechterunterschiede wurden in die Medizin langsam integriert. Sie kommen im Übrigen in die nächste ärztliche Berufsordnung hinein, was wirklich hervorragend ist. Und das kann natürlich sein, dass bestimmte Risikofaktoren bei bestimmten Erkrankungen für Männer und Frauen wirken. Häufig ist es aber so, dass sie unterschiedlich wirken und dass daraus wirklich große Unterschiede im langzeitigen Verlauf nach einer bestimmten Erkrankung entstehen können. Und seit geraumer Zeit ist es eben so, dass man die Frau separat betrachtet. Ich tue das in erster Linie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und habe mich eben auch jetzt im Verlauf mit dem Älterwerden von Männern und Frauen beschäftigt und musste und konnte feststellen, dass Frauen ganz klare biologische Vorteile haben. Diese Zahlen, die Sie eben ja schon genannt haben, sind Durchschnittswerte. Die stammen vom Statistischen Bundesamt und aus vielen wissenschaftlichen Studien. Und wir haben ja sowohl Männer als auch Frauen aufgrund verbesserter Diagnostik und verbesserter Therapie in der Medizin bereits viele Jahre gut gemacht. Also ich möchte nur mal sagen, im Jahr 1950 lag die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen bei 68,5 Jahren und bei den Männern nochmal 5 Jahre darunter. Also da haben wir schon viele Jahre gut gemacht.
Allerdings, Herr Nierenberg hier aus dem Saarland, eben auch aus Nalbach, das Saarland eben altes Bergbaugebiet. Ja. Er sagt, die Leute, die Bergmänner, das sind ja nur Männer gewesen, die da gearbeitet haben, die haben ja auch sehr hart gearbeitet und sind allein deswegen schon früher verstorben. Da schwingt so ein bisschen die Frage mit, die Männer arbeiten ja so hart und sind so unter Druck, deswegen versterben die früher.
Die versterben nicht unbedingt nur früher, weil sie härter arbeiten, weil gerade wenn man die Menschen anschaut, die älter als 100 Jahre werden, ist die große körperliche Aktivität, und die war ja in den letzten 100 Jahren, wenn man so sagen will, deutlich auf die Arbeit konzentriert. Also es liegt nicht nur daran, dass man körperlich arbeitet, sondern wie man körperlich arbeitet. Und dieses Untertagearbeiten, da gibt es ja Studien aus verschiedenen Regionen Deutschlands oder auch der Welt, zeigen natürlich, dass der Vitamin-D-Mangel und dieses immer im Dunkeln sein, auch wenn natürlich künstlich Licht erzeugt wird, ist ein großes Problem. Und hinzu kommt im Bergwerk eben die Schwermetallbelastung durchs Einatmen oder auch die Schwermetalle, die während des Arbeitsprozesses aufgenommen werden.
Können die Männer jetzt abschalten für die nächste Stunde?
Bitte nicht. Also zum einen sind sie ja vielleicht daran interessiert, dass die Frauen, die sie umgeben, in welcher Rolle auch immer, dass sie vielleicht auch möglichst lange am Leben bleiben. Und ein paar Tipps beschränken sich ja nicht nur ausschließlich auf die Frauen.
Es gibt gleich zweimal die Frage, einmal von Sonja Colling-Bost aus St. Ingbert und dann von Georg Kahlert aus Blies-Ransbach. Da geht es darum, dass sich eigentlich diese biologischen Vorteile der Frauen, die Sie eben schon mal angerissen haben, dass sich dieser Vorteil etwas nivelliert. Also, dass sich das Sterblichkeitsalter zwischen den Geschlechtern immer mehr angleicht. Und er, also Herr Kahlert, macht dafür Zivilisationskrankheiten verantwortlich. Ja. Aber warum ist das so?
Also bei den Frauen spielen ja besonders drei Wendepunkte eine große Rolle und drei Zeitpunkte im Leben. Das ist einmal das 45. Lebensjahr, dann das 60. Lebensjahr und das 70. Zum einen arbeiten Frauen inzwischen ja mehrheitlich während ihrer Hauptlebenszeit. Zum anderen ist es ja so, dass Frauen viele Jahre durch die weiblichen Geschlechtshormone sehr, sehr gut vor allen möglichen Erkrankungen geschützt sind. Und im Mittel ab 45 nimmt dieser Hormonschutz langsam und allmählich ab. Das heißt, es können sich Risikofaktoren entwickeln, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, dann die Zuckerkrankheit. Der Knochen kann sich möglicherweise abbauen unter diesem Hormonverlust. Und dann ist es so, ab 60 spricht man von der Postmenopause, also wenn die Wechseljahre dann tatsächlich im Schnitt vorbei sind, dann können sich auf Basis dieser Risikofaktoren bestimmte Erkrankungen entwickeln. Und für die Frauen stehen im Vordergrund Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sind die Todesursache Nummer eins, gefolgt von bösartigen Erkrankungen. Also diese zwei Dinge werden unsere Lebensdauer zumindest in den Generationen, die jetzt 45 plus sind, bestimmen.
Jetzt haben Sie die 45 angesprochen, die 60 angesprochen.
Ja, und die 70.
Die 70. Darauf bezieht sich auch eine weitere Frage von Sigrid Müller-Deisi. Die sagt, ich nulle mich in diesem Jahr und zwar nähere ich mich der 70. Was kann sie denn tun? Was ist an diesem genauen Punkt jetzt besonders wichtig?
Besonders wichtig ab 70 Jahre ist für die Frau die Erhaltung der Vitalität, also körperliche Aktivität. Sport machen, Muskelaufbau machen, das ist wirklich wichtig. Wir verlieren über diese Jahre, speziell zwischen 60 und 70, nochmal Muskelmasse, weil der Eiweißstoffwechsel etwas verändert ist und abnimmt. Das heißt, Proteinzufuhr, Sport machen, zum einen am besten auch mal Cardiotraining, also dass das Herz-Kreislauf-System richtig aktiviert wird. Und dass wir Ausdauertraining machen und die Muskulatur, vielleicht sogar über Krafttraining, trainieren.
Da gibt es ja jetzt auch neueste Erkenntnisse. Also es ist ja immer so die Frage, mache ich jetzt eher Krafttraining, baue ich meine Muskulatur auf oder mache ich eher Cardiotraining, gucke ich auf Ausdauer? Lange Zeit hat man ja gesagt, Ausdauer ist das Allerwichtigste. Mhm. Wie sehen Sie das?
Es hat sich ja ein bisschen die Sichtweise verändert, insofern, dass also speziell in den höheren Altersgruppen der Muskelaufbau in das Zentrum gerückt ist, weil wir eben Muskelmasse und Eiweiß verlieren oder beziehungsweise Schwierigkeiten haben, das genauso gut aufzunehmen und zu verstoffwechseln wie in früheren Lebensjahren.
Also man muss auch ein bisschen mehr Eiweiß zu sich nehmen. Das Eiweiß ist ja auch so eine Sache. Ne? Also ich habe jetzt auch schon mal ältere Leute gehört, mit dem Eiweiß, da muss man auch aufpassen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass man ein bisschen aufpassen muss. Aber wenn man die Studien genau anschaut, zeigt sich, dass ab 65 eine gewisse Zufuhr günstig ist und ideal ist.
Jetzt gibt es ja viele Leute, die gerade im Alter so ein bisschen Probleme mit dem Gelenken kriegen und sagen, ja, genau. Krafttraining und so, ach, da fange ich jetzt auch nicht mehr mit an. So, gibt es da so einen Punkt, wo man sagt, ach, das lohnt sich alles nicht mehr?
Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Es ist nie zu spät, damit anzufangen.
Also ins Fitnesscenter und dann tatsächlich an die Geräte oder mit Hanteln, wie stelle man sich das dann vor?
Also das kommt ein bisschen darauf an, ob irgendwelche Erkrankungen oder Einschränkungen natürlich vorliegen. Das kann ich ja so jetzt auch nicht sagen. Aber prinzipiell gibt es ja auch Programme, die für diese Altersgruppen ausgerichtet sind und die da insgesamt also auch wirklich viel Positives bewirken können. Zum einen sehen diese Frauen in dem Fall oder auch Männer Personen, denen es vielleicht ähnlich geht, die auch gewisse Einschränkungen haben und die einfach versuchen, ihren Zustand zu verbessern.
Und das hat ja auch, ist ja dann immer auch gut, wenn man über die Stabilität im Alltag nachdenkt, über Balance und Stürze, die man
absolut
da vermeiden kann.
Genau. Richtig. Diese Vermeidung von Stürzen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade für die Frauen, weil wir tendenziell eher eine niedrigere Knochendichte haben als die Männer, ab 70 Jahre vor allem. Und dadurch ist das mit dem Muskeltraining ganz wichtig, um die Knochen insofern zu unterstützen bei sämtlichen Bewegungen und bei den Alltagsbewegungen und eben um auch Stürze zu vermeiden.
Noch eine Frage ist natürlich, welche Rolle spielen denn jetzt die Gene? Also ist das alles Veranlagung? Wenn ich sowieso schon Eltern habe, die alt geworden sind, habe ich dann bessere Karten oder ist es dann doch der Lebensstil? Wie viel kann man das in Prozent ausdrücken, was da welche Rolle spielt?
Man kann es in Prozenten ausdrücken. Also es ist tatsächlich nach den großen Studien, die Gene im Hinblick auf die Entwicklung von bestimmten Erkrankungen untersucht haben, so dass im Prinzip die Genetik etwa 30-40% ausmacht. Ausgenommen davon sind bestimmte Genveränderungen, wie dieses Brustkrebsgen, das zu 80% möglicherweise dazu führt, dass sich ein Brustkrebs entwickelt. Ja, oder es gibt auch für das Herz-Kreislauf-System bestimmte Veränderungen, beispielsweise das Lipoprotein A, ein Transporteiweiß aus dem Cholesterinstoffwechsel oder Fettstoffwechsel. Da besteht eine wirklich große Chance, dass sich eine Herz-Kreislauf-Erkrankung auf dieser Basis entwickelt. Aber darüber hinaus, wenn wir über die allgemeine Vererbung sprechen, sind es eigentlich nur 30-40%. Der Rest ist Lebensstil und eigene Einstellung.
Dann gibt's ja noch die faszinierende Variante der Epigenetik. Also habe das auch mal so gedacht, dass man so einen Satz Gene hat und mit dem geht man dann durchs Leben und das ist unveränderlich, da kann man dann auch nichts dran machen. Die bestimmen einen, wie Sie eben schon gesagt haben, bis zum bestimmten Prozentsatz. Aber das ist ja gar nicht so.
Nein, das ist nicht ganz so, sondern es ist vielmehr so, dass wir die vererbten Faktoren unserer Vorfahren eigentlich immer dabei haben. Ja, und es gibt ganz spannende Studien. Also wir haben ja auch in dem Buch ein Beispiel aufgeführt, der Hungerwinter 1944-45, da ging es um die Entwicklung von Zuckerkrankheit und Fettstoffwechselstörung. Wenn bestimmte Hungerperioden in einer vorherigen Generation oder vielleicht weiter zurückliegenden Generation stattfand, kann das sein, dass dann sich der Körper dieser Person, aber auch der darauf folgenden Generationen umprogrammiert, dass der auf Mangelernährung eingestellt wird. Und wenn diese Folgegeneration dann normal ist, zum Beispiel, kann sich eine Zuckerkrankheit entwickeln.
Jetzt sind Sie Herzspezialistin und da kommen auch schon einige Fragen dazu. Zum Beispiel diese hier.
Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Professor Eifert. Meine Frage, das Risiko an weiblich bedingten Infektionskrankheiten oder auch Tuberkulose zu sterben, ist heutzutage in gut versorgten Kulturen wesentlich geringer als vor Jahrzehnten. Wie sieht es aus mit den als typisch angesehenen Männerkrankheiten wie Herzinfarkt oder Lungenkrebs? Wie mogelt sich Frau dahin durch und schlägt noch ein paar Jahre statistisch gesehen drauf?
Ja, also der Herzinfarkt als Killer Nummer eins ist ja meistens mit den Männern assoziiert. Ne?
Das ist richtig. 2/3 der Patienten, die einen Herzinfarkt erleiden, sind Männer, 1/3 Frauen. Und wir sind, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, durch die weiblichen Geschlechtshormone viele Jahre sehr, sehr gut vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vor dem Herzinfarkt geschützt. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede beim Herzinfarkt erstrecken sich aber von den Risikofaktoren über die Symptomatik bis hin zur Diagnostik und Therapie. Also während Männer besonders starke Schmerzen hinterm Brustbein haben, manchmal mit Ausstrahlung zum linken Arm hin. Das kann auch eine Frau haben. Sie kann aber auch ganz unspezifische Beschwerden haben. Übelkeit, Abgeschlagenheit. Sie ist nicht so gut belastbar. Dann wird das häufig aufs Alter oder vielleicht die Menopause geschoben. Und das verzögert die Diagnostik. Und das bedeutet wiederum, wenn eine Frau auch mit Übelkeit kommt, würde man jetzt nicht primär an ein Herzthema denken. Und dann geht die vielleicht erst in andere diagnostische Wege, bevor sie dann mal eine wirklich angemessene Diagnostik erhält. Und das verzögert wiederum die Therapie. Und somit gibt es da einfach einige Punkte, die das Überleben nach dem Herzinfarkt beeinträchtigen können. Und das heißt also auch, wenn Frau einen Herzinfarkt bekommt, was viel, viel seltener ist, aber wenn sie einen bekommt, ist die Folge unter Umständen deutlich fataler als beim Mann.
Ist das denn schon in der Diagnostik von Herzproblemen in der Praxis? Also wenn ich jetzt zu meinem Hausarzt, zu meinem Kardiologen, meiner Kardiologin gehe, schon ein Thema, dass man vielleicht manche Sachen eher übersieht bei Frauen als bei Männern, weil man eben auf diese männliche Diagnostik eingeschossen ist?
Ja, also die Gefahr besteht zu einem gewissen Prozentsatz. Es ist schon so, dass das langsam sich durchsetzt. Ganz wichtig für die Frauen ist, dass man am Herz- und Gefäßsystem eine Untersuchung unter Belastung durchführt. Das heißt, auf dem Fahrrad oder auch unter medikamentöser Belastung, dass man sieht, wie das Herz oder auch die Gefäße sich unter Funktion wirklich verhalten. Das ist ganz entscheidend. Beim Mann hingegen sieht man durchaus in Ruhe, wenn ein Herzinfarkt vorliegt.
Das Thema Bluthochdruck ist auch ein großes Thema im Alter. Ja. Da gibt es ja auch nochmal den Unterschied zwischen dem systolischen, das ist der erste, der höhere Wert, und dem diastolischen Wert, das ist der untere Wert. Und der ist bei Frauen meistens, der untere, ja auch weiter unten, oder? Also das ist dann auch nochmal ein bisschen anders verteilt.
Ja, es ist wirklich ganz anders verteilt. Also Blutdruck ist bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen für die Frauen tatsächlich der stille Killer, weil den spürt man ja nicht. Und viele Menschen, die hohen Blutdruck haben. Für die Frauen bedeutet das, der Blutdruck ist dann über 130 bei dem ersten Wert und über 90 mm Hg bei dem zweiten Wert. Da spricht man von Bluthochdruck. 77% der Patientinnen, die Bluthochdruck haben, sind älter als 50 Jahre. Also das gibt den Zusammenhang zu dem Östrogen. Das macht ganz viel aus und viele Patientinnen, aber auch Patienten mit Bluthochdruck, die haben Schwindel, die fallen vielleicht sogar mal um, weil die Werte so hoch sind. Und wie Sie richtig sagen, der zweite Wert, der kann auch niedrig sein, aber es gibt verschiedene Gründe, warum der zweite Wert beeinträchtigt sein kann. Einmal sind das Nierenerkrankungen, zum anderen kann das eine Aortenklappeninsuffizienz sein, die den Wert erniedrigt. Mit jedem zunehmenden Lebensjahr nimmt die sogenannte Compliance der Gefäße ab, also das heißt die Widerstandsfähigkeit auch an den Blutgefäßen, weil unsere Elastizität allmählich ein bisschen nachlässt. Und damit verändert sich diese sogenannte Compliance, also die Widerstandsfähigkeit, und der Blutdruck geht dann runter, also vor allem im zweiten Wert.
Ich habe jetzt auch noch mal eine Zuschrift, vielleicht nur ganz kurz. Die Frau schreibt, sie hat einen hohen diastolischen Wert, obwohl oben immer alles okay ist. Also alles immer so zwischen 120, 130 maximal. Ja. Aber sie ist eigentlich ganz entspannt. Sie macht viel Achtsamkeitsübungen, geht viel spazieren, bewegt sich, macht Yoga. Warum kriegt sie diesen diastolischen Wert nicht runter?
Wie ich eben schon gesagt habe, da könnten die Nieren verantwortlich sein. Also die sollte auf jeden Fall mal ihre Nieren untersuchen lassen, weil die Nierengefäße manchmal auch eine gewisse Versteifung aufweisen können oder vielleicht auch eine Verengung haben. Das kann ein Grund sein. Und dann gibt es auch hormonabhängige Blutdruckformen, dass eben bestimmte Stresshormone im Körper besonders stark produziert werden. Einmal kann das sein, wenn eine Patientin oder eine Person starken Stress hat. Stress spielt ja für Frauen sowieso eine viel größere Rolle im körperlichen Sinne als für Männer. Und es gibt auch hormonabhängige Tumoren, klingt so böse, aber es gibt natürlich Prozesse im Körper, die den Blutdruck steigen lassen können, weil Hormone produziert werden in ganz unterschiedlichen Organsystemen.
Hormone ist natürlich jetzt ein Stichwort, das ganz viele aufhorchen lässt. Ja. Da sind ganz viele Fragen zugekommen. Das ist ja auch, Sie haben es ja auch schon gesagt, das Östrogen verlässt uns Frauen ja irgendwann in der Menopause. Und dann kriegen wir all die Probleme, also jetzt mal ganz verkürzt gesagt, die Männer auch haben. Also das Hormon schützt die schützt die Blutgefäße, schützt die Zellen, alles Mögliche. Und wenn es dann weg ist, wird es schwierig. Also müsste doch eigentlich der Schluss sein, wir substituieren Östrogen mit der Hormonersatztherapie, also die sogenannte HRT, was ja auch viele machen und was ja auch sehr im Gespräch ist. Und dann ist alles gut, oder?
Ganz so einfach ist es leider nicht. Das wäre natürlich wunderbar. Es wäre am allerbesten, wenn wir unsere eigenen Hormone so lange als möglich hätten. Das würde unser Leben unglaublich verlängern. Ganz so einfach ist es aber nicht. Natürlich gibt es Frauen, vor allem diese, die in den Wechseljahren starke Beschwerden haben, die sollten solche Hormonersatztherapien anwenden. Die sind ja in der heutigen Zeit in der Konzentration weitaus geringer, als sie das vor vielen Jahrzehnten waren. Die sind ja, glaube ich, in den 60er Jahren entwickelt worden. Und die ersten großen Studien damals haben aufgrund der hohen Konzentration viele Nebenwirkungen gezeigt. Heute werden ja diese Substanzen vor allem auf die Haut aufgetragen und vielleicht noch ein zusätzliches Medikament als Tablette gegeben. Das hängt ganz davon ab. Zunächst kann ja Frau auch erstmal versuchen, über natürliche Wege, also über sogenannte Phytoöstrogene, pflanzliche Stoffe aufzunehmen, um ihren Hormonstoffwechsel zu unterstützen.
Gibt es Ausschlusskriterien, wo man sagt, da geht das auf gar keinen Fall?
Also tatsächlich gibt es einige Ausschlusskriterien. Das sind vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie der Zustand bereits nach einem Herzinfarkt, nach einem Schlaganfall, nach einer tiefen Beinvenenthrombose. Da muss man wirklich ausführlich mit den Frauenärzten sprechen und möglicherweise auch mit Gerinnungsspezialisten. Aber eben auch beim Vorliegen von bestimmten Tumorerkrankungen sollte das nicht gemacht werden und schon gar nicht ohne ärztliche Beratung.
Wie lange sollte man denn so eine Hormontherapie machen?
Tja, also es ist so, es heißt ja zum einen, dass man sie idealerweise in den ersten 2 Jahren nach Einsetzen der Wechseljahre beginnen soll. Die Mehrheit der Studien sagt, dass eine mehrjährige Therapie gut machbar ist, aber mehr als 10 Jahre sollte sie eigentlich nicht angewendet werden. Aber es gibt andererseits Patientinnen, die bis ins wirklich hohe Alter, also sogar bis über 80, solche Hormone nehmen und eben damit auch sehr gut zurechtkommen. Ich denke, die individuelle Situation ist ja sowieso ganz entscheidend. Es gibt ja Frauen, die Zeit ihres Lebens einen gewissen Hormonmangel hatten und auch schon als junge Frauen Hormone nehmen mussten, um diesen auszugleichen. Also ich denke, das kann man nicht ganz so verallgemeinern.
Das führt mich zu der Frage, wie man denn vorbeugen kann und wie man vor allen Dingen, was man untersuchen lassen sollte. Also Hormonspiegel, da gibt's ja einiges. Also gerade dieses Stichwort Longevity ist ja auch ein Anlass für viele, das zu vermarkten und noch einen Test und das Mikrobiom checken lassen und den Vitamin-D-Spiegel checken lassen und also was man alles machen kann. Was ist denn da sinnvoll?
Das hängt von der Symptomatik ab. Wenn Sie jetzt auf die Menopause gehen wollen, dass die Frau wirklich Beschwerden hat, dass sie unheimliche Hitzewallungen hat, dass sie überhaupt nicht schlafen kann, dass sie auch nicht belastbar ist im Alltag. Wenn wir da uns das anschauen, kann man natürlich mal die Hormonspiegel machen. Die werden aber erfahrungsgemäß einfach niedrig sein. Ja, das ist für die meisten Ärzte, die sich damit beschäftigen, dann natürlich keine Überraschung und sollte auch keine sein. Trotzdem findet man manchmal feinere Unterschiede, die eine Therapie wirklich auch rechtfertigen. Vitamin-D-Spiegel ist eine ganz gute Entscheidung, da der Vitamin-D-Spiegel in allen möglichen stressigen Situationen des Lebens, also bei schweren Infekten, bei ernsthaften Erkrankungen sonstiger Art, aber eben auch in solchen Wechselphasen durchaus beeinträchtigt sein kann. Und ein Ersatz mit Vitamin D ist wirklich eine gute Sache und hilft auch dem allgemeinen Wohlbefinden sehr stark. Schützt vor Herzerkrankungen, schützt auch vor Knochen, also schwindender Knochendichte.
Jetzt geht es nochmal hier auch in mehreren Zuschriften um die Lebensweise von Frauen. Also dass zum Beispiel durch Berufstätigkeit und Doppelbelastung das oft auch nicht so ganz einfach ist, gesund zu leben. Also ich sage jetzt mal viel Obst und Gemüse, alles immer frisch kochen. Dazu gibt es auch nochmal eine Frage hier.
Stimmt es, dass Frauen gesünder leben, weniger trinken, weniger rauchen und oftmals durch die Haushaltsführung mit Kindern eine höhere Lebenserwartung haben?
Also das ist jetzt die andere Seite der Medaille. Genau. Sie sagt jetzt, hier hilft das, dass eben Frauen eben nicht so in diesem Mühlrad vielleicht drin sind. Eine andere Zuschrift ist hier, dass eben Frauen nicht so auf ihre Ernährung achten und sich das leichter machen, weil sie eben so eine Doppelbelastung haben.
Es ist ja, sind beides sehr komplexe Fragen. Die Doppelbelastung führt zur Steigerung des Stresslevels. Das ist klar, ja. Und meistens gibt es ja auch, oder nicht meistens, aber es gibt Situationen im Leben, da können Sie den Stressfaktor nicht ausschalten. Wenn eine Frau ein ernsthaft krankes Kind hat, ist die total gestresst. Und das kann auch niemand wegreden. Das ist ja vollkommen klar. Es geht aber darum, wenn wir jetzt mal den Alltag anschauen, wie Sie es jetzt eben geschildert gekriegt haben. Es kommt darauf an, wir haben als Frauen den Nachteil im Unterschied zu den Männern, dass wir Stress zum einen nicht so gut verarbeiten können, dass wir aber eben auch den Stress viel stärker in körperliche Erkrankungen umwandeln. Deswegen ist es wirklich wichtig zu versuchen, da irgendwie einzuschreiten und dieses Thema in irgendeiner Form, die für einen selbst gut ist, zu reduzieren. Also Stressreduktion kann ja bedeuten, dass ich auch nur einige Minuten am Tag mich einem Thema widme oder einem Hobby widme, das mir wirklich Entspannung verschafft, was auch immer das ist. Wenn eine Frau sich mit Meditation nicht wohlfühlt, bringt es sicherlich überhaupt nichts, wenn die versucht zu meditieren. Ein Thema bei der Stressreduktion finde ich auch ganz wichtig, das ist das Thema Wut und Aggression, das ja für Frauen in unserer Gesellschaft eher kein Thema ist. Trotzdem gibt es ja Themen, die dazu führen, dass Frau gestresst werden kann. Und noch ein wesentlich anderer Punkt ist der, dass die Frau zwar die Gesundheitsmanagerin der gesamten Familie ist, aber sich für sich selbst selten Raum und Zeit gibt, sich um die körperlichen Belange zu kümmern und diese vielleicht sogar medizinisch abklären zu lassen.
Hier gibt's noch mal eine Zuschrift zu Lebensweise. Peter Zeb aus Eschborn schreibt, er ist Jahrgang 50 und wenn er zurückschaut, haben die Frauen immer länger gelebt als die Männer. Und er führt das daraufhin zurück. Er sagt, die Männer haben im Krieg gekämpft, sie haben geraucht, sie haben Alkohol getrunken. Das haben die Frauen alles nicht gemacht. Jetzt, er sagt, durch die Emanzipation der Frauen, die er uneingeschränkt begrüßt, übernehmen die Frauen aber auch die schlechten Eigenschaften der Männer. Werden sie in Zukunft trotzdem länger leben als die Männer?
Das werden wir sehen. Und die gegenwärtigen Zahlen zeigen im europäischen Raum, also gerade für Deutschland, etwas rückläufige Werte. Das bedeutet, dass die Frauen aufgrund der generalisierten Berufstätigkeit, des zunehmenden Stresslevels und natürlich aufgrund verschiedener Faktoren doch auch schon wieder einige Jahre eingebüßt haben, auch wenn das in der Statistik sich ein bisschen anders niederschlägt. Also wir sind im europäischen Vergleich wohl Platz 14, was die Langlebigkeit anbelangt. In Deutschland haben wir viel Perfektionismus, viel Leistungsdruck im Berufsleben. Wir haben viel Stress durch diese vielfältigen Tätigkeiten, die Frauen heutzutage ausüben. Und sie wollen in allem die Beste sein. Für die Gesundheit ist es nicht zuträglich.
Dazu nochmal also über frühere oder spätere Sterblichkeit noch eine Frage.
Sie beschäftigen sich damit, wie Frauen länger leben können, obwohl sie deutlich älter werden als Männer. Die niedrigere Lebenserwartung von Männern wird aber kaum als gesellschaftliches Problem diskutiert, während sonst Gerechtigkeit und der Ausgleich von Nachteilen ein großes Thema ist. Müsste nicht die niedrigere Lebenserwartung der Männer stärker in den Fokus rücken? Sehen Sie hier eine Forschungslücke oder wie bewerten Sie das?
Also ich sehe keine Forschungslücke. Zum einen gibt es ja die meisten Daten zur Langlebigkeit, die ausschließlich an Männern ausgerichtet werden und wurden. Wenn Sie jetzt die Bücher anschauen, gibt es eine Masse an Büchern für die Langlebigkeit von Männern. Was man aber nochmal sagen muss, also wir haben aktuell in unserer Gesellschaft 22%, die älter als 65 Jahre alt sind. Und wir werden im Jahr 2040, was ja nun wirklich recht bald ist, 32% etwa, die älter als 65 Jahre sind. Also es ist ein gesellschaftliches Thema, das jetzt nicht nur was mit der Medizin zu tun hat, sondern mit unserer gesamten Gesellschaft. Und wir müssen uns diesen Themen widmen und wir müssen etwas dafür tun. Es tut mir leid, wenn der Herr, der eben angerufen hat, sich da etwas benachteiligt fühlt. Die Männer sind nicht im Hintertreffen. Sie leben einfach kürzer, weil sie nicht so viel Östrogen haben. Sie haben zwar sehr viel Testosteron, das macht sie widerstandsfähiger in verschiedener Hinsicht. Aber sie leben insgesamt nicht ganz so lange. Das scheint für sie nicht ganz so lange ausgelegt zu sein.
Das sind harte Worte für die
Tut
Männer.
Tut mir leid.
Aber Männer und Frauen letztlich haben ja beide die Möglichkeit, was zu tun für ihre Gesundheit. Und eigentlich ist es ja ganz einfach. Also wenn ich auch ihr Buch lese, ist es ganz einfach, ganz alt zu werden. Man muss sich halt ordentlich ernähren. Können wir gleich nochmal genau drauf. Ja. Man muss sich bewegen, man muss regelmäßig schlafen und nicht so viel Stress haben. Und dann funktioniert das schon, oder?
Eigentlich ist es so einfach. Ja. Aber irgendwie können wir nicht einfach.
Genau. Fangen wir doch mal an mit Ernährung. Da gibt es ja auch immer wieder eine neue Sau, die da durchs Dorf getrieben wird. Was man jetzt essen soll, was man nicht essen soll. Und anti-entzündlich zum Beispiel ist ja im Moment auch der große Hype. Worauf kommt es denn wirklich an?
Also bei der anti-entzündlichen Ernährung geht es ja vor allem darum, dass Menschen, die Autoimmunerkrankungen haben, die sogenannte entzündliche Aktivität, also das Level einer chronischen Entzündung, herabsetzen. Und das kann man zum Beispiel über diese Ernährungsform tun. Das bedeutet viel Omega-3-fettsäurereiche Ernährung über Nüsse, über Olivenöl, über Fisch. Und wenn das damit nicht reicht, kann man das natürlich zusätzlich als Arznei einnehmen. Ja, solche Dinge sind da ganz besonders wichtig. Wenig Fleisch, vor allem wenig Schweinefleisch, spielt hierbei eine Rolle. Und es kommt ein bisschen darauf an, welche Erkrankungen möglicherweise ja auch schon vorliegen bei einer Person. Im Laufe des Lebens generieren wir ja so ein paar Risikofaktoren oder vielleicht sogar Erkrankungen. Und darauf muss man dann Wert legen, dass man also speziell das Organsystem, das schon eine Schwäche ausgebildet hat, dass man darauf besonders achtet. Wichtig ist, dass man Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt. Ja. Und zur Ernährung nochmal, also mediterrane Ernährung kommt insgesamt eigentlich am allerbesten weg. Das ist ja auch ähnlich der anti-entzündlichen Ernährung. Es kommt auch darauf an, ob man abnehmen möchte, ob man wirklich Kalorien reduzieren möchte. Da wären wir jetzt auch bei der Art des Fastens beispielsweise. Die Fastenzeit geht ja nun nächste Woche los.
Richtig.
Für viele Menschen zumindest. Es gibt das Intervallfasten. Ich empfehle aber wirklich allen, das einmal mit einem Arzt oder einer Ärztin zu besprechen, weil das individuell auch sehr unterschiedlich sich verhalten kann.
Aber Fasten ist ja auch ein Ding, was sich in unseren Zellen, auf unsere Zellen dann auswirkt. Also es ist ja nicht nur so, dass man dann Fett abbaut und nachher schlanker ist, sondern da gibt es ja auch dieses spannende Phänomen der Autophagie. Erklären Sie das nochmal.
Zellen unseres Körpers, also bestimmte Organsysteme, sind ja für eine bestimmte Lebensdauer vorgesehen. Das heißt, sie werden gebildet, sie führen ihren Dienst aus und dann werden sie auch wieder abgeräumt und sterben ab. Das ist ein natürlicher Prozess, den wir im Alltag auch nicht so ganz wahrnehmen oder häufig nicht wahrnehmen. Die Autophagie ist auch ein Stoffwechselprozess, bestimmte schädliche Substanzen oder Abfallprodukte einfach wieder zu entsorgen, wenn man das so bösartig sagen will. Das ist aber ein natürlicher, guter Prozess, der unserem Leben unheimlich gute Dienste erweist. Und im Rahmen des abnehmenden Stoffwechselverhaltens mit den zunehmenden Lebensjahren und besonders natürlich auch in den 80er, 90er oder 100er Jahren ist der Stoffwechsel ja insgesamt etwas verlangsamt. Und das betrifft auch diese Autophagie, sodass sich gewisse Schadstoffe im Körper einfach anreichern können. Also das fängt ja damit an, dass Niere oder Darm nicht genügend solcher Giftstoffe ausscheiden können. Oder dass nierenpflichtige Substanzen nicht mehr ausreichend ausgeschieden werden über den Urin. Das ist ja nicht nur das Wasser, das sind dann eben auch bestimmte Salze und nierenpflichtige Substanzen. Und diese Autophagie, aber auch die Erneuerung der Zellen, ist verringert. Und das können Sie über bestimmte Nahrungsergänzungsmittel oder auch Medikamente möglicherweise verstärken.
Oder eben durch Fasten, genau.
Oder durch Fasten, ganz genau.
Anna aus Nalbach sagt, Training und Sport im Alter, klar. Und haben wir jetzt eben auch Ernährung und Bewegung und Schlaf. Aber was ja auch, und sie fragt, sind Sozialkontakte im Alter nicht eine unterschätzte Größe für die Lebenserwartung?
Das ist eine wunderbare Frage. Also besonders für die Frauen ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Man kann es nicht oft genug betonen. Der soziale Zusammenhalt, eine Verantwortlichkeit auch im Alter, am besten im sozialen Bereich, ist für Frauen essentiell und für das lange Leben ein ganz großer Faktor. Also die altehrwürdigen Kulturen zeigen das ja, in denen eben alte Personen, vor allem aber eben auch ältere Frauen, in der Familie Aufgaben übernehmen, die Enkel oder vielleicht sogar Urenkel betreuen. Das ist eine wunderbare Sache und hilft dem langen Leben und dem Glücklichsein ungemein.
Sie haben ja auch in Ihrem Buch ein paar Kurzporträts von sogenannten Super Centenarians. Also die Centenarians sind ja die, die über 100 werden. Super Centenarians sind dann noch über 110 Jahre oft alt. Aber selbst wenn man nur in Anführungszeichen eine Centenarian ist, was ist denen denn allen gemeinsam?
Das Interessante ist, wir hatten ja für jedes Kapitel eine herausgesucht, wie Sie es gesagt haben. Und wir haben auch aus unterschiedlichen Kontinenten im Prinzip die alten Damen zusammengesetzt. Trotzdem ist ihnen vieles gemein. Also die Personen, die über 100 Jahre geworden sind in den letzten 10 Jahren ungefähr, die haben ja unter Umständen mehrere Weltkriege erlebt. Die haben schlimme Hungerszeiten erlebt. Und die hatten sicherlich bei weitem nicht so viele finanzielle und sonstige Mittel, wie wir das heutzutage haben. Aber die haben sich von regionalen Lebensmitteln ernährt. Die haben selbst gekocht. Meistens sehr einfach. Meistens das, was sie einfach auch regional und jahreszeitlich zur Verfügung hatten. Und die haben körperlich meistens noch sehr schwer gearbeitet oder mussten viele Wege zu Fuß gehen.
Also sie haben aber auch, sage ich jetzt mal, ein eher, in Anführungsstrichen, langweilig kann man es nennen. Man kann es aber auch geregeltes Leben nennen. Weil langweilig war es dann ja wiederum nicht. Ne?
Sie haben ganz recht. Die haben ein sehr gemäßigtes Leben geführt, ein sehr gleichmäßiges Leben geführt. Vielleicht ein bisschen langweilig mit Ritualen, mit wirklich geregelten Faktoren, ja, also was das Ernähren anbelangt, die hatten häufig einen Ehemann, solange es ging, und dann hatten sie eben keinen mehr. Die alten Patientinnen, die ich beispielsweise im Krankenhaus immer sehe, die jetzt 75 Jahre oder älter sind, die haben die meiste Zeit ihres Lebens mit ihrem Mann verbracht. Der ist vielleicht dann schon nicht mehr am Leben. Das ist ein Punkt, dann leben die Frauen alleine. Das ist auch nicht in jedem Fall gut, ist aber häufig die Realität, also zumindest in unseren Breitengraden.
Ich gehe nochmal zurück auf die Gendermedizin. Ja. Monika Bücker fragt, wo Sie da die größten Forschungslücken sehen. Und dann gibt es noch eine Frage, die geht ganz spannend in die Zukunft.
Dass Frauen und Männer verschieden sind, ist ja bekannt. Aber dass weibliche Organe auf Medikamente anders reagieren, scheint neu zu sein, obwohl die Wissenschaft das ja längst wissen müsste. Dass Frauen länger leben, ist vermutlich auch daran, dass sie gesundheitsbewusster sind. Aber dass weibliche Diagnosen Wettervorhersagen ähneln, sollte dank KI der Vergangenheit angehören. Vielen Dank.
Also die KI in der Diagnostik, ist das eine Chance?
Das ist eine wunderbare Chance. Die habe ich auch im Buch aufgegriffen, weil die KI uns helfen kann, diesen Geschlechterunterschied zu verbessern. Voraussetzung dazu ist aber, dass die KI auch so programmiert wird, dass man auf spezifische Risikofaktoren und spezifische Symptome der Frau eingeht. Wenn wir wieder in der KI ausschließlich männliche Begrifflichkeiten und auch männliche Faktoren integrieren, dann wird die KI uns nicht helfen. Allerdings, wenn wir sie richtig programmieren, und da sind ja viele große Firmen bereits am Arbeiten und am Aufnehmen dieses Faktors, um diesen Geschlechterunterschied zu verringern.
Also, ja. Entschuldigung, ja. Ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Alles gut.
Also nicht einfach mal ChatGPT fragen, das ist jetzt hiermit nicht gemeint.
Kann man durchaus auch machen. Es gibt zum Beispiel so eine Art ChatGPT fürs Altern, wird gerade in der Schweiz entwickelt. Ganz spannend. Das wird sicherlich sehr, sehr wertvoll, wenn es dann mal fertig ist.
Gibt es denn Lücken in der Gendervorsorge? Wo sehen Sie denn die größten? Was ist am eklatantesten?
Ja, die gerade fragende Person hat ja ein ganz interessantes Thema aufgebracht, die Arzneimittel. Die Medikamententherapie ist ja häufig so gestrickt, dass genau eine Dosis gegeben wird, eine Standarddosis festgelegt ist vom Hersteller und die kriegen alle. Eine gute Wirkung eines Medikaments führt häufig auch dazu, dass die Nebenwirkung auch nicht so klein ausfällt. Häufig erleben wir bei Medikamenten, dass die Standarddosis für die Frauen, die ja körperlich tendenziell eher kleiner sind als die Männer, dass die Wirkung zu stark ist. Und im Extremfall kann das fatale Folgen haben. Ja, also es ist eigentlich ganz wichtig, Männer und Frauen für solche Medikamente zu testen oder eben männliche und weibliche Versuchstiere dazu zu nutzen, um das zu machen. Häufig wurde ja, um vor allem auch Schwangerschaften nicht zu gefährden und die Nachfahren daraus nicht zu gefährden, wurden Medikamente nur an Männern getestet. Und das führt eben im Umkehrschluss dazu, dass einfach das Ergebnis auf die Frau übertragen wird. Das kann zwar sein, dass das Medikament für eine Frau auch gut ist, genauso gut wie für einen Mann, aber es kann eben auch sein, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig, besonders eben Medikamente oder auch andere Therapien für Männer und Frauen separat zu betrachten. Und wenn wir alles, also jegliche Form der medikamentösen oder auch sonstigen Therapieformen für Männer und Frauen untersuchen, kann auch einmal der Mann davon profitieren, dass eben ein bestimmtes Medikament vielleicht viel besser bei ihm wirkt und bei der Frau vielleicht gar keine gute Wirkung zeigt.
Jetzt gibt's noch gerade dazu, zu diesem Unterschied in den, bei Männern und Frauen, gibt's noch eine etwas spezielle Frage von Martin Rees aus Dortmund, der sagt, wie ist denn das bei non-binären PatientInnen?
Also bei non-binären Patienten ist es natürlich durchaus differenzierter zu betrachten. Das kommt dann auf das biologische Geschlecht in der Medizin besonders stark an. Also was die ursprüngliche Anlage geschlechtsbezogen für eine Person ist, das kann ja ganz unterschiedlich ausgelegt sein. Und welche Hormone diese Patientin dann spezifisch auch nimmt, das muss man wirklich ganz differenziert betrachten. Also häufig werden ja dann auch Hormone genommen, um auch äußerlich, vielleicht auch seelisch, in die Rolle einer Frau zu kommen. Und das muss dann mit in Betracht gezogen werden.
Ein bisschen speziell, aber vielleicht legt diese Frage von Ursula Jakob nochmal den Blick auf eine Diagnostik und wie man beim Arzt oder bei der Ärztin eben auch gesehen wird als Frau. Sie sagt, bei mir wird ein Zwerchfellbruch vermutet, gleichzeitig wird aber eine Herzschwäche diagnostiziert und sie hat immer so einen Druck auf Atmung, Leber und Galle und irgendwie nicht so richtig Appetit. Stimmt denn das wirklich? Kann das ein Zwerchfellbruch sein oder ist es vielleicht doch noch was eher mit dem Herzen.
Das ist natürlich von der Ferne jetzt etwas schlecht zu beurteilen, ohne irgendwelche Befunde. Also es ist durchaus möglich, dass, und das trifft Frauen stärker als Männer, wenn die diesen spezifischen Schmerz hinterm Brustbein haben und am Herzen alles in Ordnung ist und wirklich keine Pathologie zu finden ist, dass beispielsweise auch ein Speiseröhrenkrampf dahinter stecken kann oder eine Entzündung im Rahmen der Speiseröhre oder im Magen, das sollte man auf jeden Fall abklären lassen und mal einen Magen-Darm-Spezialisten aufsuchen. Denn das kann durchaus sehr starke Schmerzen verursachen.
Also ich habe auch eine Zuschrift von einer Frau, die sagt, also mein Arzt rollt schon mit den Augen, wenn ich auch nur sage, Ibuprofen wirkt bei mir nicht. Es könnte daran liegen, dass ich eine Frau bin und das irgendwie so in Frage stellen. Also das ist natürlich auch immer so eine Frage des Standings in der Arztpraxis. Ne?
Das ist richtig. Und viele Jahre wurden ja Frauen, die solche Äußerungen getroffen haben, direkt weitergeschickt in eine andere Abteilung. Und es wurde der Hysterie gleichgesetzt. Ja, Gott sei Dank sind wir ja aus diesen Nervenheilanstalten für Frauen raus, aus diesem Zeitalter. Und diese Beschwerden werden ernst genommen, aber sie glauben es nicht. Selbst ich sehe ja immer mal noch Patientinnen, die sagen, die haben mich weggeschickt. Die haben gesagt, ich muss mich beruhigen, es ist meine Psyche.
Aber jetzt mal, also das wollen wir nicht also als pauschale Antwort hinnehmen.
Nein, überhaupt nicht.
Absolut nicht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Psyche natürlich auch und auch Stressbewältigung ein Riesenfaktor ist. Ne?
Stressbewältigung und Stress ist für uns Frauen im körperlichen Sinne ein riesiger Faktor. Die Männer haben hier, und ich hoffe, Sie hören jetzt gut zu, einen ganz klaren biologischen Vorteil. Die Männer können durch ihr Testosteron, das sie im Normalfall ja in ausreichendem Maße haben, viel besser mit Stress umgehen. Das bedeutet, uns Frauen macht der Stress viel stärker zu schaffen und der Stress führt bei uns Frauen dazu, dass wir häufiger körperliche Erkrankungen aufgrund von Stress entwickeln.
Wir haben jetzt so viel darüber geredet, was man machen kann, worauf man achten sollte, die Ernährung, die Bewegung. Und ich glaube, das kann bei einigen Menschen auch wiederum so einen Stress auslösen, so nach dem Motto, wo soll ich anfangen? Und vor allen Dingen auch dieser Gedanke, wenn ich alles richtig mache, dann lebe ich länger. Und wenn ich eben nicht länger lebe, dann habe ich was falsch gemacht.
Bitte, bitte nicht. Also ich versuche ja mit dem Buch darauf hinzuwirken, genau diesen Stress zu reduzieren. Ja, sich wirklich mal klar zu überlegen, was kann ich jetzt auch aktuell in meiner Situation tun? Ich hatte ja vorhin das Beispiel gebracht, wenn ein Kind in der Familie stark erkrankt ist und schwer erkrankt ist, dann hat die Frau im Normalfall ja irrsinnigen Stress und den kann man auch nicht wegnehmen. Das halten wir auch gut aus. Unser Körper ist dafür ausgelegt, auch Stress gut, also mit Stress gut umgehen zu können. Aber es geht ja auch um das Alltägliche, dass man wirklich versucht, bestimmte Prozesse vielleicht sogar zu ritualisieren und zu regeln, dass man sich einen kleinen Freiraum am Tag nimmt und vor allem, dass man eben versucht, nicht jetzt über diese Bewältigung von Stress noch mehr Stress zu generieren. Das ist nicht das Ziel. Lassen Sie lieber mal den Sport weg oder was auch immer, eine Aktivität, und ruhen Sie sich aus, schlafen Sie einfach länger. Das ist wahrscheinlich viel sinnvoller. Es geht darum, weniger perfekt zu sein und auch für sich zu sorgen, aber auch mal alle Fünfe gerade sein zu lassen, sozusagen.
Zu Osteoporose kam jetzt auch noch mal was hier. Das ist ja auch eines der großen Themen bei älteren Frauen. Auch ich habe letztens noch mal einen Fall gehört bei der Mutter einer Freundin. Da sind die Wirbel im Nacken porös, beziehungsweise tatsächlich auch schon gebrochen. Das ist wirklich eine Horrorvorstellung. Ich habe noch eine Frage hier zu Vitamin D, was ja da wichtig ist in dem Zusammenhang.
Ja, guten Morgen, Waltraud Winter. Ich habe eine Frage zu dem Vitamin D. Da gibt es Aussagen, dass das in Verbindung mit Vitamin A nur was nutzen würde. Andere bestätigen das wieder nicht. Wie sieht das die Autorin? Vielen Dank.
Also im Zusammenhang zur Osteoporose ist mir das jetzt tatsächlich nicht bekannt. Also es gibt ja die Kombination auch in Tablettenform so und in diesen Nahrungsergänzungsmitteln mit K2. Das ist richtig, um eine gute Wirkung zu erzielen. Wichtig selbst für die Knochengesundheit ist aber daneben auch noch das Kalzium. Ja, dass also eine ausreichende Kalziumzufuhr, zum Beispiel über Milchprodukte oder natürlich auch über Nahrungsergänzungsmittel durchgeführt werden kann, das ist ganz, ganz wichtig. Und Sie hatten ja das Beispiel dieser Knochenbrüche. Häufig sind Patientinnen, werden die erst aufmerksam auf ihre Osteoporose oder es wird das erste Mal eine Knochendichtemessung durchgeführt, wenn bereits ein Bruch vorliegt. Besonders wichtig ist dieses Thema der Knochendichte für Frauen nach der Menopause. Wenn sie zum Beispiel ständige Knochenschmerzen haben, kann man die Knochendichte einmal messen lassen. Und für Patientinnen die bestimmte Medikamente nehmen, wie Cortison langfristig oder Medikamente, die die körpereigene Abwehr schwächen, manchmal auch onkologische Therapien, die Knochendichte beeinträchtigen können.
Wir haben jetzt die ganze Zeit, reden wir so ein bisschen auch mit dem Blick der Frau in der Menopause oder schon weit darüber hinaus. Wie ist denn das mit jungen Frauen? Was können die denn frühzeitig schon tun? Worauf sollten die achten? Worauf sollten die vielleicht auch mehr darauf achten als die Männer in ihrem Alter?
Ja, also der Alterungsprozess setzt ja tatsächlich schon mit 25 Jahren diskret ein. Da merkt das natürlich gar niemand und will auch gar niemand wahrnehmen, weder Männer noch Frauen. Wichtig ist für besonders junge Frauen, dass sie sich ausreichend bewegen, dass sie auch überlegen, wie sie sich ernähren und dass sie wirklich auf sich achten und dass sie auch schon im jungen Alter Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen.
Gibt es denn da irgendwie so Türen, die wirklich zu sind, wo man sagt, da kann man jetzt nichts mehr machen? Also man muss bis zu einem gewissen Zeitfenster was gemacht haben. Und wenn man das nicht geschafft
hat? Okay. Entschuldigung.
Das ist schon mal gut.
Ich möchte direkt einschreiten.
Ja.
Nein, es ist nie, das ist das Wunderbare. Es ist nie zu spät, etwas für sich selbst zu tun.
In Ihrem Buch haben Sie auch ganz spannende Ansätze, was jetzt so neue Medikamente angeht. Teilweise auch experimentelle Medikamente.
Also wir haben natürlich zum einen die durchaus bereits bewährten Nikotinamid-Derivate erwähnt und aufgenommen, die zum Beispiel die Autophagie verstärken und intensivieren können. Und es gibt ja durchaus, also bisher aus der Tumortherapie bei schweren Erkrankungen angewendet, Medikamente, die die Menopause technisch sozusagen und therapeutisch herausziehen können. Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Ceramide sind ein Ansatz, da gibt es vor allem Hautcremes, die solche Präparate enthalten. Aber kommen wir nochmal zu den Medikamenten. Also auch Metformin, ein Medikament aus dem Zuckerstoffwechsel, also das bei Diabetes an sich eingesetzt wird, das aber bei Frauen sogar dazu führt, dass weniger Brustkrebs auftritt, weil vermutlich einfach der Zuckerhaushalt da so stark eingeschränkt werden kann über dieses Medikament, dass das im Übrigen auch Männer sehr gerne nehmen im Sinne des Anti-Aging. Mhm. Und man kann natürlich Coenzym Q10 nehmen, man kann Glutathion nehmen, viele Nahrungsergänzungsmittel. Aber auch hier muss ich sagen, ich denke, es ist wichtig, das mit einem Arzt zu besprechen, damit man nicht zu viel nimmt. Weil manchmal heben sich die Wirkungen auch ein bisschen gegenseitig auf, wenn man zu viel tun will.
Sie haben sich ja jetzt viel damit beschäftigt, auch neben Ihrer doch, denke ich mal, sehr anspruchsvollen Arbeit als Herzspezialistin, Herzchirurgin auch. Was ist denn das, was bei Ihnen so am meisten hängen geblieben ist? Was ist das, was Sie am meisten beeindruckt? Vielleicht auch, wenn Sie die älteren Frauen bei sich in der Praxis sehen.
Also was am meisten bei mir hängen geblieben ist, ist das Thema der körperlichen Aktivität. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt 5x30 Minuten pro Woche. Das klingt gar nicht so viel, aber offensichtlich fällt uns das doch sehr schwer, das zu machen im Alltag. Natürlich, wenn man gewisse Gebrechen hat, ist das nicht ganz so einfach. Trotzdem ist das ganz, ganz wichtig, um die körperliche Beweglichkeit aufrechtzuerhalten. Ja, eine gesunde Ernährung, auch auf die Verdauung zu achten, dass das alles gut funktioniert. Das ist ja gerade im höheren Alter manchmal leichter gesagt als getan.
Und ein vertrauensvolles Verhältnis zum Arzt, zur Ärztin auch, ne? Also das habe ich jetzt auch hier in den Zuschriften oft gehört.
Das ist sicherlich ganz, ganz, ganz wichtig. Das weiß ich ja auch selbst. Man benötigt ja manchmal selbst einen Arzt oder eine Ärztin und das ist ganz wichtig. Also dass man wirklich da eine gute Ebene findet, um die Kommunikation zu führen und um auch mal wirklich die wichtigen Themen anzusprechen, die einen bewegen.
Professor Dr. Sandra Eifert, wie Frauen länger leben, das Geheimnis weiblicher Longevity. Dankeschön.
Danke ebenfalls.
Soweit Fragen an die Autorin für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Willkommen bei 10 Augenblicke, der Fortsetzung der erotischen Hörspielreihe 10 Atemzüge. Dieses Mal geht es um eine ganz besondere Zugreise.
Willkommen an Bord des ICE nach Hamburg Hauptbahnhof. Unser Zug ist bumsvoll.
Hier bekommt ihr 10 Folgen, in denen sich alles um die schönste Nebensache der Welt dreht. Sex. Da wäre zum Beispiel Physikerin Paulina, die an nichts anderes mehr denken kann, als ihre Affäre auf der letzten Tagung.
Im Bett, in der Dusche, im Stehen am Fenster, auf dem Tisch in der Uni, in einer Kammer am Tagungssaal.
Oder das polyamore Paar Kim und Annelie.
Ich habe eine Zahnbürste, 2 Unterhosen, 2 Shirts und 2 Vibratoren dabei.
Spitze.
Daniel und Verena, die sich beim brandneuen Blind-Dating-Format der Deutschen Bahn kennenlernen.
Wonach suchst du bei TB Love?
Ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, es ist eine perfekte Plattform, um eine Affäre zu finden.
Und natürlich Zugchefin Katharina alias Romy Schneider.
Mein Leben ist zu voll für was Festes. Da habe ich keinen Bock drauf. Probleme, Probleme, Probleme.
4 Geschichten und eine verschneite Winternacht machen aus einem liegen gebliebenen ICE einen Sehnsuchtsort. Ein Hörspiel von Simone Buchholz, Mareike Fallwickel, Berit Glanz und Karin Köhler. Ab Januar natürlich hier in der ARD Audiothek.